ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Zu Beginn noch ein kurzer Hinweis. Das folgende Hörspiel enthält explizite Gewaltdarstellungen.
Jen? Jen, komm her. Halb so wild da. Jen hat's gut. Und er hat endlich einen Vater. Er kommt darüber hinweg. Er ist ein Junge.
Nein. Nein, nein.
Chief. Eine Leiche. Teenager. Verbrannt.
Scheiße. Wo?
Draußen in der Geisterstadt. Campbell's Run. Ein Mr. Mayfield hat sie gefunden. Wartet dort auf uns.
Wenn Engel brennen. Hörspiel in drei Teilen. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Tawny O'Dell. Aus dem amerikanischen Englisch von Daisy Dunkel. Hörspielbearbeitung und Regie Mark Ginsler. Erster Teil.
Wer tut sowas?
Als ich Rudy Mayfield das letzte Mal so nah war, hat er sich im Truck seines Dads zu mir rübergelehnt, um meine gerade erst erblühten Brüste zu begrapschen.
Wer tut sowas?
Für einen Moment rieche ich schwitzende Teenager-Geilheit, kaum gedämpft von antibakterieller Seife. Anstelle des süßlich-rauchigen Gestanks von verkohltem Fleisch, der sich mit dem beißenden Schwefeldunst dieser giftigen Geisterstadt mischt.
Bist du dir ganz sicher, dass du niemanden gesehen hast?
Von denen, die in Run geblieben sind, ist mein Großvater als einziger noch am Leben. Nur noch ich komme hierher, um nach ihm zu schauen.
Das Mädchen ist aber nicht allein hergekommen. Und sie hat sich auch nicht selbst in Brand gesteckt. Wir zwei hatten ein paar Mal richtig Spaß in der Schule.
Die Ablenkung funktioniert. Er lächelt mich schief an, wie damals im Biounterricht. Immer noch die hübschen grünen Augen.
Oh ja, ich habe nie verstanden, warum aus uns kein Paar geworden ist. Ich mochte dich.
Vielleicht hättest du mir das mal sagen sollen.
Ich dachte, es in Deathstruck zu treiben, hat dir das gezeigt.
Naja, das hat mir nur gezeigt, dass du es gerne in Deathstruck treibst.
Ich war knapp 15 und eigentlich noch zu jung. Aber das ausgeprägte Sexleben meiner Mutter hatte schon früh meine Neugier geweckt. Auf meine Schwester Nili hat es die gegenteilige Wirkung. Sie fand nach den vielen Malen, die wir es mit anhören mussten, und den wenigen Malen, die wir heimlich zusahen, wüsste sie mehr als genug über Sex. Ich glaubte, dass meine Mama es tat, weil es ihr Spaß machte. Ich wollte herausfinden, was so toll daran war, dass sie sich lieber mit nackten, grunzenden Männern rumwälzte, als mit ihren Kindern zu spielen oder sie satt zu kriegen.
Die State Police. Ich muss. Aber geh nicht weg. Ich habe vielleicht noch ein paar Fragen.
Corporal Nolan Greeley. Er wirkt wie der stämmige, humorlose Trooper, bei dem einem Autofahrer mulmig wird, wenn er ihn in seinem Außenspiegel sieht. Tatsächlich ist der Detective ein Kriminaler und trägt keine Uniform mehr. Vom stahlgrauen Bürstenhaarschnitt bis zum zielstrebigen Gang. Durch und durch Cop.
Na, Chief? Auf dem Weg zum Tee mit dem Senator?
Ich trage einen irisblauen Rock mit Blazer und neue taubfarbene Lacklederpumps. Meine Bluse hat ein leuchtendes Blumenmuster zu Ehren des strahlenden Sommertags.
Ich sollte eigentlich beim Frühstück der Handelskammer im Veteranenverein sein.
Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass du mich gleich angerufen hast. Es gab Zeiten, in denen hätte man dir diesen Fall mit Gewalt entreißen müssen.
Ich habe beschlossen, meine Zeit und Energie nicht zu verschwenden, indem ich gegen das Unvermeidliche ankämpfe.
Meinst du mich? Oder die gesamte State Police?
Und dich, Nolan. Wärst du ein Superheld, wäre das dein Name, der Unvermeidliche. Deine Superkraft. Immer dann auftauchen, wenn du unerwünscht bist und nicht gebraucht wirst.
Ich werde immer gebraucht.
Oh. Okay, ich habe zwar einen Haufen Mitarbeiter, aber von denen ist keiner auf das hier vorbereitet.
So schlimm?
Das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Das Mädchen ist wohl noch ein Teenager. Was? Mit den Absätzen kann ich hier nicht laufen.
Na gut.
Wir gehen auf das Loch zu. Nolan gibt seinen beiden Kriminaltechnikern ein Zeichen. Ich winke Singer und Blonsky meinen Officern. Nach der ersten Begutachtung der Leiche habe ich gewartet, bis sie mit Kotzen fertig waren. Und sie dann losgeschickt, um nach Blutspuren, Fußabdrücken und sonstigen Hinweisen Ausschau zu halten.
Warst du schon mal hier?
Einmal als Mutprobe.
Oha.
Als Kind.
Das Minenfeuer, das den Ort Campbell's Run zerstörte, begann vor über 50 Jahren tief in der Erde. Machte sich erst 10 Jahre später bemerkbar, als sich in einem Hinterhof ein Krater auftat und eine Dampfwolke ausstieß, die den typischen faule Eiergestank von Schwefel verbreitete. Wie sich herausstellte, war die Öffnung 100 Meter tief und die Temperatur im Innern fast dreimal so hoch wie die Außentemperatur. Eines Morgens ragte von einer teuren Harley nur noch der Lenker aus einer 3 Meter langen Erdspalte in der Auffahrt ihres Besitzers. Sämtliche Bewohner der Ortschaft wurden umgesiedelt, bis auf ein paar Verweigerer wie Rudys Großvater, der sich sträubte und es irgendwie schaffte, am Leben zu bleiben, während die leeren Häuser seiner Nachbarn um ihn herum abgerissen, Straßen gesperrt und Warnschilder aufgestellt wurden. Das einzige andere Gebäude, das man stehen ließ, war die Weiße Schindelkirche. Eine vergessene, verfallene Zufluchtsstätte. Dort, wo die Feuer am heißesten schwelen, haben sich über ein Dutzend Spalten gebildet. In einem dieser schwelenden Löcher hat jemand das tote Mädchen abgelegt. Sie liegt auf dem Rücken. Der obere Teil ihres Körpers ist stark verbrannt. Ihre Augen sind offen, blicken überrascht aus einem Gesicht, das aussieht, als wäre es mit Barbecue-Soße bestrichen und überbacken worden, bis es Risse bekommen hat und aufgeplatzt ist. Ihr Haar ist größtenteils verschmort. Die Verletzung an ihrem Schädel deutlich zu erkennen.
Ich bezweifle, dass sie diese Schläge überlebt hat. Hoffentlich wurden sie ihr zugefügt, bevor man sie angezündet hat. Wir haben die Umgebung und die Straße abgesucht. Nirgends Blut. Sie muss woanders getötet und dann hierher gebracht worden sein. Es war trocken in letzter Zeit, also weder Fußabdrücke noch Reifenspuren. Es gibt noch das da.
Eine Decke mit Blutflecken und schwarzen Brandlöchern, die wir in einem Streifen Unkraut gefunden haben.
Derjenige, der sie da hingeschmissen hat, war ganz schön unvorsichtig. Oder hat er gedacht, sie würde vollständig verbrennen?
Chantilly-Spitze. Ich bin mir ziemlich sicher, das Teil stammt aus der Jessica Simpson Sherbet Lace Kollektion. Die gibt's bei Bed Bath & Beyond. Ich habe kürzlich neue Bettwäsche gekauft. Die Decke hat von den Flammen nicht allzu viel abgekriegt.
Jemand hat versucht, das Feuer damit zu ersticken. Entweder hat der Mörder Gewissensbisse bekommen, oder ein anderer konnte den Anblick nicht ertragen.
Hey, Chief.
Mayfield hat sie gefunden.
Sein Hund.
Meine Officer und ich stehen daneben. Während Nolan aus dem Nichts hinter seiner Spiegelbrille lange auf das Mädchen starrt. Noch unheimlicher als die Umgebung ist das völlige Fehlen von Geräuschen. Ein vollkommener Junitag. Und kein einziger Vogel zwitschert. Keine Fliege summt. Kein Hundegebell. Kein Kindergeschrei.
Wie wollt ihr sie da rausholen?
Sie steckt kaum einen Meter tief drin. Aber man kann nicht wissen, wie brüchig der Boden ist. Wie tief die Erdspalte. Auch das Ausmaß ihrer Verbrennung ist unklar und damit der Zustand der Leiche.
Wenn wir versuchen, sie rauszuziehen, fällt sie womöglich auseinander.
Einer von uns muss darunter helfen, sie hochzuhieven. Wir können ihm ein Seil umbinden. Ich habe 2 Trooper dabei, aber das sind Riesenkerle.
Er taxiert Blonsky, der den halslosen Körperbau eines Gewichthebers hat. Dann den langen, schlaksigen Singer.
Dann mich.
Wiegst du mehr als die Bohnenstange?
Hey.
Der ist 1,89 groß und ein Mann. Also ich wieg am wenigsten, ich mach's.
Sie tragen einen Rock, Chief, und sie haben keine Schuhe.
Ja, sollten wir nicht auf jemanden mit passender Kleidung und Ausrüstung warten? Genau. Jemand, der weiß, was zu tun ist.
Der weiß, was zu tun ist?
Ich schlüpfe aus meiner Jacke, ziehe mir ein Seil unter den Achseln durch, während die Männer das andere Ende festhalten. Ich mache mir keine Sorgen um meine Sicherheit, wohl aber um meine Bluse. Es passt mir nicht einsatzbereit zu sein und dabei erwischt zu werden. Obwohl ich für solche Aufgaben gar nicht mehr zuständig bin. Ich bin die erste Polizeichefin des County.
Vorsichtig, Chief.
Passen wir auf, Chief.
Ich quetsche mich an eine Wand des Lochs, strecke die Arme aus, um die Leiche vorsichtig um den Rumpf zu packen. Ihre abgeschnittenen Jeans sind noch gut erhalten. Offenbar ist das Feuer unterhalb der Hüfte ausgegangen. Der Anblick ihrer nackten Beine schnürt mir die Kehle zu. An einem Fuß hängt noch ein Flipflop. Ihre Zehennägel sind knallrosa lackiert. Ein Fußkettchen aus funkelnden Herzen schimmert auf der schwarzen Erde. Ich ziehe sie an mich. Was war das für ein Mädchen? Hatte sie viele Freunde? Was wollte sie später mal werden? Hat sie es je in einem Pickup-Truck gemacht? Niemand sagt was, nachdem wir sie auf den Boden gelegt haben. In einem schützenden Kreis stehen wir um sie herum. Und doch bleibt jeder für sich. Die Männer denken alle an ihre Schwestern und Töchter. Ich bin die Einzige, die sich selbst sieht. Nacheinander wenden sie sich ab, erfüllt von ihren quälenden Bildern. Bevor sie zur gewohnten Gefühlstaubheit zurückkehren, die es ihnen ermöglicht, ihre Arbeit zu leisten. Sie jedoch leider nicht vor ihren Träumen schützt. Singer und Blonsky sind lange vor mir wieder im Revier. Ich musste noch am Tatort bleiben, mit dem Gerichtsmediziner sprechen und mit Nolan eine Strategie entwickeln. Campbell's Run ist ein Niemandsland, was die polizeiliche Zuständigkeit betrifft, weil es für den Staat Pennsylvania nicht mehr existiert. Buchanan ist die nächste Gemeinde mit einer eigenen Polizeidienststelle. Und hier bin ich seit 10 Jahren Chief. Nolan verfügt über sämtliche Ressourcen der State Police, ihr forensisches Labor eingeschlossen. Ich habe 4 Officer, 2 davon im Urlaub, 4 Fahrzeuge und einen Getränkeautomaten, der ständig kaputt ist. Es ist also Nolans Ermittlung, aber wir werden ihn unterstützen. Singer, was wiegen Sie?
80.
Ja, 80? Das ist bei 1,89. Abwarte, du brauchst mehr Muskelmasse.
Ich kann wissen, was ich will. Man braucht außerdem keine Muskeln, man braucht Gehirn.
Ihre Kommentare in Anwesenheit von Corporal Greeley haben mir nicht gefallen.
Hey, wir haben versucht, Sie aber zu beschützen.
Halt die Fresse, du Idiot.
Hätten Sie auch das Bedürfnis gehabt, mich zu beschützen, wenn ich ein Mann wäre?
Nein, Ma'am.
Wenn Sie ein Mann wären, dann würden Sie keinen Rock tragen und aus.
Wissen Sie, warum ich so angezogen bin? Hm?
Ihre Bluse gefällt mir.
Singer.
Weil ich auf dem Weg zu fadem Rührei und labbrigem Bacon war, um mit besorgten Bürgern zu diskutieren über die Schlaglöcher auf dem Jenner Pike und die neue Bußgeldverordnung für Hundegebell. Also, wenn Sie mich mal wieder beschützen wollen, dann beschützen Sie mich davor.
Ja, Ma'am.
Ja, Ma'am.
Ihr Rock gefällt mir auch.
Die Fresse.
2 scheinbar völlig verschiedene junge Männer, körperlich wie geistig. Aber für jemanden in meinem Alter zählt bloß, dass sie beide 23 sind.
Gab es kürzlich eine Vermisstenanzeige wegen einem jungen Mädchen?
Nein.
Nein.
Also nicht in unserem County.
Scheiße, dass Sommerferien sind. Sonst könntet ihr erst mal erfragen, wer in der Highschool fehlt.
Übernimmt sowas alles nicht die State Police?
Wir werden unsere eigene Ermittlung durchführen. Wir kennen die Gegend und die Menschen, die hier leben. Corporal Greeley begrüßt unsere Hilfe.
Begrüßt?
Ja, er fühlt sich verpflichtet. Also, ich gehe duschen. Wenn ich fertig bin, machen wir Brainstorming.
Brainstorming.
Ich meine, sie ist vielleicht gar nicht von hier.
Nur jemand von hier würde auf die Idee kommen, eine Leiche draußen in Run zu entsorgen.
Ja, Singer, vielleicht ist der Mörder von hier, aber das Mädchen von woanders.
Plonski, wie sollte er dann auf sie kommen? Bist du hier schon mal jemandem begegnet, der nicht von hier ist?
Oh, ey, Singer, du gehst mir so auf die Nüsse.
Mir gefällt ihr Rock.
Schlimmer.
Singer, warten Sie. Ja? Hier, mein Schuh. Kriegen Sie die Schramme weg?
Klar doch, Chief.
Ich hätte mal früher in den Spiegel schauen sollen. Dass es meinen Männern gelungen ist, keine Miene zu verziehen. Ich sehe aus wie eine Schornsteinfegerin. Und muss an Mom denken. Sie hatte einen solchen Reinlichkeitsfimmel, dass sie ihr erstes Kind nach ihrer Lieblingsseife nannte. Dove. Ihre Sehnsucht nach Makellosigkeit beschränkte sich jedoch auf ihren Körper. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter je einen Staubsauger benutzt oder Geschirr gespült hätte. Grandma kam manchmal vorbei und machte sauber, bis ich alt genug dafür war. Sie fand die Weigerung ihrer Tochter, sich mit banaler Hausarbeit abzugeben, völlig gerechtfertigt. Sie war doch viel zu schön dazu. Ich stelle das Wasser so heiß, wie ich es gerade noch aushalten kann. Sehe zu, wie es sich schwarz färbt, wo es auf meine rußige, dreckverkrustete Haut trifft. In meinem Körper herabströmt, bevor es im Abfluss verschwindet. Ich stelle das Wasser noch heißer. Blicke dabei in die Flammen, die das Gesicht des Mädchens angefressen haben. Flecken verbrannter Haut, bernsteinbraun wie Pfeifentabak, die sich auf ihrem Gesicht und den nackten Armen spannen. Ihr Schädel eingedrückt, mit strähnigen Büscheln versenkter Haare. Ihre Hände, die ins Leere greifen. Die Finger wie Streifen von Dörrfleisch. Mir geht plötzlich auf, dass ihre Hände schlimmer verbrannt sind als die anderen Körperteile. Möglicherweise ist das bedeutsam. Ich stecke mir meine widerspenstigen Haare hoch, schlüpfe in herrenlose Klamotten aus der Mannschaftsumkleide. Graue YMCA-Jogginghosen und ein rosa Sweatshirt von einem Brustkrebs-Sponsoring-Lauf und gehe barfuß in mein Büro. Dort setze ich mich an den Schreibtisch und greife mit einem Seufzer nach meiner Lesebrille. Ich bin vor ein paar Wochen 50 geworden. Ich komme klar mit meinem Alter.
Verdammt, Nolan.
Als ich jünger war, hätte er mich nicht so nüchtern geprüft und dann nach meinem Gewicht gefragt. Wie ein Bauer, der sich auf der Viehmesse am Pferch eine Sau aussucht.
Da draußen ist ein Typ, der Sie unbedingt sprechen will.
Wegen unserem Mädchen?
Nein, er will seinen Namen nicht nennen, aber er sagt, er hat Ihre Mutter getötet.
Vor diesem Moment habe ich mich all die Jahre gefürchtet.
Alles in Ordnung, Chief? Glauben Sie, der Witzbold meint das ernst? Soll ich mal nach Ihrer Mutter sehen?
Meine Mutter wurde ermordet, als ich 15 war.
Es tut mir leid. Das wusste ich nicht.
Schon gut. Schicken Sie ihn rein.
Lucky. Ich habe gebangt und gehofft, ihn nie mehr wiederzusehen.
Hallo, Dove.
Er ist jetzt ein alter Mann.
Bist du ja richtig erwachsen? Nein, mehr. Du bist übers Erwachsensein längst hinaus. Obwohl du so jung ja auch nicht mehr warst, als ich eingefahren bin. Du hattest damals schon einen ordentlichen Vorbau.
Was willst du, Lucky? Oder hat man dir im Gefängnis einen treffenderen Spitznamen verpasst? Nennt man dich jetzt erbärmlicher Versager?
Ich bin ein Glückspilz. Sie haben mir wegen guter Führung ein paar Jahre erlassen.
Er taxiert mich auf diese besitzergreifende Weise, wie er Mom, mich und Neely immer begutachtet hat. Aber auch Bierkästen oder den Trans Am unseres Nachbarn.
Wie geht's deiner kleinen Schwester? Hab gehört, sie ist lesbisch.
Ist das wichtig?
Sie soll eine echte Männerhasserin sein.
Viele heterosexuelle Frauen hassen Männer, dank Typen wie dir.
Hab gehört, sie ist jetzt Hundetrainerin. So eine Art Hundeflüsterin. Oder in ihrem Fall wohl eher Hundeanbrüllerin.
Für jemanden, der die letzten 35 Jahre hinter Gittern war, hast du ja eine Menge gehört.
Ich bin immer noch genauso erstaunt wie damals, dass meine Mutter sich mit ihm eingelassen hat. Aber er sah gut aus. Und sie war nicht wählerisch.
Soweit ich das beurteilen konnte, war die einzige Anforderung, die meine Mutter an einen Mann stellte, dass er sie sich leisten konnte. Jung, alt, durchtrainiert, dicklich, Prolet, Bürohengst, verheiratet, ledig, gebildet oder ignorant. Wir sahen alles, was Beine hatte, kommen und gehen. Nur sehr wenige Exemplare sagten Nili und mir zu. Und meistens erwiesen sie sich dann doch als Ekel. Lucky war von Anfang an ein Ekel.
Vielleicht besuche ich sie mal.
Halt dich von Nili fern.
Komm schon. Du bist doch nicht mehr sauer wegen dem Klaps, den ich ihr mal gegeben habe, als sie pampig zu ihrer Mutter war.
Was willst du?
Was ist mit eurem kleinen Bruder? Wie ist der gleich? Rex? Bello? Rocky?
Champ.
Ja, richtig, genau, Champ.
Er hat sich nach der Highschool aus dem Staub gemacht.
Vor seinen Schwestern geflüchtet, was?
Champ. Er war tatsächlich auf der Flucht. Aber nicht vor uns beiden. Zumindest haben Nili und ich das immer gehofft. Du musst jetzt gehen. Leb wohl, Lucky.
Kein Leb wohl. Wir sehen uns jetzt öfter. Das gilt auch für deine Schwester. Ich will es nur wissen. Warum haben du und Nili gelogen? Wieso habt ihr mich in den Knast gebracht für was, was ich nicht getan habe?
Ich habe mich oft das Gleiche gefragt. Aber das werde ich ihm nie verraten.
Chen, komm her. Halb so wild da. Chen hat's gut.
Moms gewaltsamer Tod trat vor 35 Jahren ein. Obwohl es das abscheulichste Verbrechen war, das diese Stadt erdulden musste, ist es in Vergessenheit geraten. Nur wir Kinder erinnern uns noch daran. Ihre Mutter und natürlich der Mann, der ungerechterweise dafür büßen musste. Ich wünschte, dass der Kerl, dieser Gil, mit dem sie seinerzeit verheiratet war, sich ebenfalls daran erinnert, während er sich weich gebettet auf dem Familienkapital durch Europa treiben lässt. Damals wollte ich Gil nur möglichst weit weg haben, von mir und meinen Geschwistern. Heute hingegen könnte ich angemessen mit ihm umgehen. Ich hätte nichts dagegen, wenn er wieder heimkäme. Für die Auseinandersetzung mit Lucky bin ich jedoch noch nicht bereit. Damals sah ich keine andere Möglichkeit, als ihm den Mord anzuhängen. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher. Das Gaspedal unter meinem nackten Fuß beschwört die Erinnerung herauf, wie Lucky mir Fahrstunden gab. Luckys Beziehung mit Mom hatte 5 Jahre zuvor geendet. Auf ihre Trennung folgte ein Kerl auf den anderen, ehe sie schließlich mit Gilbert Ranking den Sprung in die Ehe wagte. Mom hatte die 30 überschritten, ohne das geringste Interesse an einer festen Bindung zu zeigen. Aber Gils Geld und Willfährigkeit konnte sie dann doch nicht widerstehen. Die Heirat hat uns den Umzug ins Reichenviertel Buchanans ermöglicht. Als ich eines Tages von der Schule heimkam, lümmelte Lucky auf Gils Sofa mit dem avocado-grünen und sonnenblumengelben Paisley-Muster herum. Seine Stahlkappen-Bikerstiefel auf dem Plexiglas-Tisch. In der einen Hand hatte er eine Bierdose und die andere lag auf Mom, die über etwas lachte, das er gesagt hatte. Sie versuchten nicht, irgendwas zu verbergen, als ich reinkam. Fahren lernen war einer der seltenen Momente, in denen mir ein Dad fehlte. Soweit ich das beurteilen konnte, brauchte sonst niemand einen Dad. Ich hatte meinen nie kennengelernt, aber immerhin kannte ich seinen Namen. Donnie McMahon. Als meine Mom ihm mitgeteilt hatte, dass sie schwanger war, hatte er auf der Stelle geleugnet, mein Vater zu sein. Es gab noch keine Blut- und DNA-Tests. Sie war nicht verheiratet. Und meine Mutter hatte bereits einen gewissen Ruf. Mein Dad starb 2 Jahre nach meiner Geburt. An einem Märztag mit Graupelschauern. In dem ersten Pontiac Sunbird, den unser Städtchen zu sehen bekam. Nilis Vater war nur auf der Durchreise. Das ist das Einzige, was wir über ihn wissen. James Vater hingegen war jemand, den Mom gut kannte. Er war ein anständiger Kerl und hatte Frau und Kinder. Das zumindest erzählte uns Mom eines Abends, als sie versetzt worden war und betrunken zu Hause festsaß und sich leid tat. Sie fügte hinzu, dass sie James seinen Namen niemals preisgeben konnte, weil sie seinem Dad versprochen hatte, dass sein unehelicher Sohn nie versuchen würde, ihn zu behelligen. Im Gegensatz zum Leugner Donny und dem Durchreisemann ließ James prinzipientreuer Vater Mom jeden Monat einen Stapel 10-Dollar-Noten zukommen. Schweigegeld. Wir nannten ihn den Umschlag. Mit frischen Klamotten am Leib, Schuhen an den Füßen und einem Sandwich in der Hand mache ich mich wieder auf zur Arbeit. Vorher fahre ich noch bei Nelly vorbei. Ich weiß nicht, wieso ich es so eilig damit habe. Selbst wenn Lucky fest vorhat, sie ausfindig zu machen, kommt er nicht an sie ran, wenn sie es nicht will. Ich glaube nicht, dass er versuchen würde, handgreiflich zu werden. Und wenn, dann hieß es Gute Nacht, Lucky. Oder jedenfalls Gute Nacht für Luckys Eier. Nelys Anwesen liegt tief im Wald abseits einer Schotterpiste, die durch das Naturschutzgebiet am Laurel Dam führt. Niemand wäre je in der Lage, ihr Zuhause zu finden, gäbe es nicht den Pfosten unten an der 1,5 Kilometer langen Zufahrt mit dem handgefertigten Schild: Hütet euch vor den Hunden, aber fürchtet euch vor mir. Ich warte darauf, dass der Wald zum Leben erwacht. Wo sind die Hunde? Mit Sicherheit hören sie jedes Fahrzeug, sobald es in die Zufahrt einbiegt. Aber sie warten ab, bis es Nelys Blockhaus erreicht hat. Erst, wenn der Fahrer parkt und die Insassen aussteigen, zeigen sie sich. Egal, wie oft ich ihr Begrüßungsritual schon miterlebt habe, mein Herz rast und mein Mund wird ganz trocken. Einerseits empfinde ich instinktiv Angst. Andererseits überwältigt es mich zu sehen, wie diese 5 Schäferhunde über ihr Revier wachen. Wie aus dem Nichts sind sie aufgetaucht und verharren in gleichmäßigen Abständen am Waldrand. Sie stehen reglos da und passen auf. Da sind Chris und Cross, schwarz-rot-braune Wurfgeschwister mit makellosem deutschem Stammbaum. Der altehrwürdige Owen, ein pensionierter Polizeihund aus der Bronx. Maybe, ein rabenschwarzer Mischling, den Nelly gerettet hat. Und ihr geliebter Smoke. Ein riesiger, 10 Jahre alter, schneeweißer Kerl, der, davon bin ich überzeugt, nicht nur die menschliche Sprache versteht, sondern auch Gedanken lesen kann. Ah, sie lassen sich Zeit. Maybe akzeptiert meine Anwesenheit immer als Erster und tänzelt mit fröhlich wedelndem Schwanz auf mich zu. Owen kommt als Letzter und streift einmal um meinen Wagen herum, bevor ich ihn streicheln darf. Smoke verschwindet wieder zwischen den Bäumen. Nelys Bürotür geht auf, sie kommt heraus. Es ist ein heißer Tag, aber sie trägt wie immer Jeans, Arbeitsstiefel und ein kariertes Flanellhemd über einem T-Shirt. Ihr langer blonder Pferdeschwanz ist mit silbernen Strähnen durchzogen. Er schaut aus einem Basecap mit dem Logo der Polizeihundestaffel.
Könntest du dein Hemd ausziehen? Mir wird nur vom Hinschauen heiß.
Smoke ist geräuschlos neben Nelly getreten. Er sieht aufmerksam zu, wie sie das Hemd des Anstoßes abstreift und um die Taille schlingt. Das T-Shirt darunter ist grau.
Es ist Sommer. Versuch's mal mit was Buntem. Ich besorg dir ein paar Tanktops. In Gelb, Orange, Violett.
Oh, toll, ein paar neue Lappen kann ich gebrauchen. Ich muss die Trucks waschen.
Bestimmt freut es dich zu hören, dass ich heute Morgen meine neue Bluse ruiniert habe.
Oh, die mit dem Blumenmuster, die aussieht wie ein Sitzkissen aus Grannys Pflegeheim. Aha.
Komm. Das ist gerade Mode.
Wie hast du sie denn ruiniert?
Ich bin draußen in Campbell's Run in ein Erdloch geklettert, um die Leiche eines Mädchens zu bergen.
Das ist schlimm. Weißt du, wer es ist?
Noch nicht.
Tag läuft an Nelys Büro vorbei. Einen riesigen Sack Hundefutter über der Schulter. Es wundert mich, dass er unter dem Gewicht nicht wankt. Er ist einer der magersten 14-Jährigen, die ich je gesehen habe. Hände und Füße sind viel zu groß im Vergleich zum Körper.
Baby, komm. Ja, komm her.
Komm. Ja, braver Junge.
Tag und Maybe sind zusammen in Nilis Leben getreten. Sie erhielt einen seltsamen Anruf. Ein Junge fragte, ob sie Hunde nur trainiere oder auch retten könne. Er meinte, dass die Sache streng geheim bleiben müsse. Ich krieg sonst Prügel. Der Hund gehörte Tags Onkel, der ihn im Freien in einem Zwinger hielt, tagelang ohne Futter, weil er fand, ein hungriger Hund sei ein schärferer Wachhund. Er trat das Tier auch gern mal. Und wenn er betrunken war, schoss er mit dem Gewehr in seine Richtung. Später erzählte uns Tag, dass sein Onkel das früher auch bei seiner Ex-Frau getan hatte. Nili stahl also den Hund, taufte ihn Maybe und versprach Tag, dass sie ihn heilen werde. Der Hund könne bald wieder lieben. Tag war überglücklich. Doch das war noch nicht alles. Zum Gesamtpaket der Rettungsmission gehörte auch, dass sie ihm einen Job anbot.
Hey, Chief Carnahan.
Hi, Tag. Wie geht's dir?
Gut.
Ich muss wieder an die Arbeit.
Ich bin eigentlich gekommen, um dir zu sagen, dass Lucky aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er war heute Vormittag in meinem Büro.
Scheinbar gleichgültig, wie erwartet.
Was wollte er?
Er meinte, er würde uns jetzt öfter sehen. Uns beide.
Er kann mich jederzeit besuchen. Falls er an den Hunden vorbeikommt, rede ich mit ihm.
Er ist alt geworden.
Hat er nach Champ gefragt?
Er wusste nicht mal mehr seinen Namen.
Wir verstummen. Wie immer, wenn wir auf Champ zu sprechen kommen.
Singer und Blonsky wussten das mit Mom nicht. Ich dachte, auf meiner Stirn steht, meine Mom wurde ermordet. Hoffentlich kann Buchanan dieses tote Mädchen auch so schnell vergessen.
Ihr wisst nicht, wer es ist?
Sie hatte keinen Ausweis bei sich und Gesicht und Hände.
Nein, die Einzelheiten behalte ich lieber für mich.
Aber sie hatte rosa lackierte Zehennägel und eine Glitzerkette am Fuß.
Tag, wo kommt der jetzt her? Er hat dieselbe Fähigkeit wie Smoke. Wie ein Geist aus dem Nichts aufzutauchen.
Was ist los, Tag?
Meine Schwester Cameo hat so eine Kette. Mit Herzchen dran. Von ihrem Freund. Sie ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Das hat sie noch nie gemacht.
Smoke begutachtet uns mit schräg gelegtem Kopf. Er weiß, was wir Menschen denken. Ich habe der berüchtigten Familie Truly nie viel Beachtung geschenkt. Diese Sippe ist zwar stadtbekannt, denn sie ist zu bösartig und zu zahlreich, als dass man sie einfach ignorieren könnte. Aber wie bei der Kolonie roter Feuerameisen, die sich in dem Riss meiner Verandatreppe eingenistet hat, kann ich normalerweise einen Bogen um sie machen. Miranda Truly, die Matriarchin, hat 8 Kinder zur Welt gebracht. Ihr Mann, der kettenrauchende, trinkfeste, fresssüchtige Walt, ist tragisch, jedoch nicht überraschend, mit Anfang 50 an multiplem Organversagen gestorben. Von den 8 Halbwaisen erreichten 6 das Erwachsenenalter. 5 kamen nicht ins Gefängnis. 4 hielten sich vom Crack fern, 3 arbeiteten zeitweise, 2 tranken nicht und einer fand zu Jesus. Alle pflanzten sich eifrig fort. Eddie, der Waffennarr, ist der frühere Hundebesitzer. Von ihm stammt Maybe. Clark Truly, der Jüngste, hat es immerhin geschafft, einen großen Bogen um Gefängnisse, Drogen und Religion zu machen. Allerdings nicht um die Flasche. Er ist in den 40ern mit Shauna Rich verheiratet, bei einer Spedition angestellt und Vater von 5 Kindern. 2 davon sind Tag und Cameo.
Identifizierung durch die Eltern? Nolan?
Bei dem Zustand, ohne Gesicht, keine Chance. Die arme Mutter. Die Eltern sollen uns lieber die Zahnarztakten des Mädchens überlassen.
Okay, ich fahr grad zu ihnen.
Bestimmt gab es mal eine Zeit, in der das Haus hübsch und sauber war. Nichts verbeult oder verblichen. Auch Shauna Rich Truly war früher mal hübsch. Ihr junges Lächeln auf dem vergilbten Hochzeitsfoto im Regal. Der gerbenschlanke Leib posiert im weißen Kleid hinter der massigen, lustlosen Frau, die aus ihr geworden ist. Sie sitzt auf einem abgeranzten, ehemals blauen Veloursofa. Ihr langes, strähniges Haar hat die Farbe von Kartoffelschalen. Ihr stumpfer Blick irrt immer wieder zu dem Plasmafernseher, der einen Großteil der Wand neben mir einnimmt. Der Boden ist in einem ekelerregenden Zustand. In Campbell's Run hatte ich kein Problem damit, barfuß zu gehen. In diesem Haus würde ich das niemals tun. Shaunas älteste Tochter Jessica steht neben dem Sofa. Ein Baby lässig auf der Hüfte.
Ist Ihr Mann da, Mrs. Truly?
Arbeiten. Seit 2 Tagen unterwegs.
Was wollen Sie von Dad? Hat der Ärger?
Nein. Ich habe ein paar Fragen zu Cameo.
Cameo. Die kleine Schlampe soll sich hier ja nicht wieder blicken lassen.
Jessica Lynn, halt dein dummes Maul!
Du hast sie doch selber so genannt.
Gibt es ein Problem?
Nein, es gibt kein Problem. Sie ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. Dabei sollte sie heute einen Haufen Zeug für uns erledigen.
So, meine Kleine,
geht nicht auf den Boden. Tun Sie das nicht. Ich meine, darf ich sie mal nehmen?
Ja.
Ihre Abneigung ist nicht so groß, dass sie meint, ihren Nachwuchs vor mir schützen zu müssen.
Haben Sie Cameo heute schon gesprochen?
Hab ihr vorhin gesimst. Sie antwortet nicht.
Es ist schon fast 2. Könnten Sie vielleicht noch mal probieren, sie zu kontaktieren?
Ruf sie an!
Cameo, du blöde Bitch. Wo verdammt steckst du? Du hast hier noch was zu tun. Ruf mich an.
Sie ist bei ihrem komischen Freund.
Okay, haben Sie da vielleicht eine Nummer, also von dem Freund oder seiner Familie?
Nee. Mit denen haben wir nichts am Hut.
Warum nicht? Ist es normal, dass Cameo einfach verschwindet und sich so lange nicht blicken lässt?
Nein. Bei Cameo ist das überhaupt nicht normal.
Was ist hier los, Shauna?
Die Stimme passt überhaupt nicht zu der gebrechlichen Greisin. Sie sieht aus, als könnte der sprichwörtliche Windhauch sie umpusten. Nur Haut und Knochen. Aber dafür ein energischer Blick. Grimmig wie ein Zombie.
Nichts, Miranda. Nichts. Die Polizeichefin steht wegen nichts in deinem Haus. Und hält deine Enkelin auf dem Arm? Sie sind eins von den Carnahan-Mädchen.
Ja, Ma'am.
Sie lächeln.
Oh, tue ich das? Also mich hat schon lange niemand mehr Mädchen genannt.
Ihre Schwester war in derselben Klasse wie mein Marty.
Martin James Truly. 16. Ist nach einer durchsoffenen Krawallnacht von der stillgelegten Eisenbahnbrücke in den Crooked Creek gestürzt. Kein Mensch weiß, ob er allein war oder ob bei seinem Kopfsprung jemand nachgeholfen hat. Ein paar Jahre später kam sein Bruder Ross ums Leben, als er auf dem Motorrad über eine rote Ampel gebrettert ist, mitten rein in einen Sattelschlepper.
Was können wir für Sie tun?
Wir haben ein Mädchen gefunden und wir haben Hinweise, die uns zu der Annahme führen, dass es sich vielleicht um Ihre Enkelin Cameo handeln könnte.
Wie kommen Sie darauf? Ist das Mädchen tot?
Gib mir das Baby.
Bitte.
Komm her. Komm zu Mami.
Erkennen Sie da was wieder?
Jessica und ihre Großmutter starren auf die Nahaufnahme von Cameos Füßen. Auf die grellrosa Zehennägel, das Kettchen mit falschen Diamantherzen.
Oh mein Gott. Mom. Mom. Das ist Cameo.
Es sind Füße. Und?
Es ist Cameo. Hier. Die Narbe. Vor dem Nagel, als sie klein war.
Wieso verdammt weißt du so viel über die Füße deiner Schwester?
Mom, reiß dich zusammen.
So sprichst du nicht mit mir.
Was ist mit dir passiert? Ich kann Ihnen im Augenblick leider nicht mehr sagen. Wir hätten gern Zugriff auf Ihre Zahnarztakte für eine Identifizierung.
Wo ist sie?
In der Gerichtsmedizin.
Kommt, wir fahren hin.
Mrs. Truly, das halte ich für keine gute Idee.
Shauna, dein Kind ist tot. Steh jetzt auf. Wir gehen.
Ich sorge dafür, dass ein Officer sie in Empfang nimmt.
Ich will gerade in mein Auto steigen, da sehe ich, wie ein kleiner Junge aus einem Fenster im oberen Stock klettert und flink wie ein Eichhörnchen über das Verandadach huscht. Er wagt sich vor bis zur Regenrinne.
Oha.
Wer bist du?
Dirk Truly. Wer bist du?
Duff Carnahan. Duff, die Taube.
Was für ein blöder Name. Wir schießen Tauben.
Wie alt bist du, Dirk?
8.
Ist es für dich okay, allein zu Hause zu sein?
Ich bin die ganze Zeit allein. Und hopp.
Ein süßer Junge. Große braune Augen mit langen Wimpern, Sommersprossen, ein bisschen abstehende Ohren.
Kennst du Cameos Freund?
Ja, Zane Messi. Er ist ein Schwanzlutscher.
Oha.
Seine ganze Familie ist ein Haufen Schwanzlutscher.
Wirklich?
Weißt du, was ein Schwanzlutscher ist?
Klar.
Verstehe. Und deine Schwester Cameo, wie ist die so?
Sie wäre gern ein Engel, aber ist sie nicht. Sie ist ein Miststück. Sie will weg von hier aufs College.
Findest du das nicht gut?
College ist was für Schwanzlutscher.
Und dein Bruder Tag?
Der ist okay.
Er arbeitet für meine Schwester, die Hundetrainerin.
Tag sagt, sie ist okay. Noch was?
Danke, Dirk. Schönen Tag noch.
Darf? Was gibt's?
Hör zu, das Mädchen ist höchstwahrscheinlich Cameo Truly. Ihre Familie ist auf dem Weg in die Gerichtsmedizin.
Fuck, ich fahr hin.
Bis später.
Ich beschließe, Nolan den Namen von Cameos Freund nicht zu verraten.
Soll der Unvermeidliche doch selbst dahinter kommen.
Ich kenne Zanes Vater. Terry Massey hat Neely vor ein paar Jahren bei Problemen mit der Steuerbehörde geholfen. Er ist das Gegenteil des Klischees vom Finanzbeamten. Ein großer, raubeiniger Kerl, gesellig und laut.
Hallo, Chief Carnahan.
Ich habe Ihnen schon mal gesagt, dass Sie mich Darf nennen sollen.
Okay, Darf.
Ich hätte eigentlich gern mit Zane gesprochen. Er hat nichts angestellt. Ist er zu Hause?
Nein, bei einem Freund. Nicht weit, ich kann ihm eine SMS schicken.
Das wäre toll. Und Ihre Frau?
Sie ist hinterm Haus. Kommen Sie.
Wie machen das die Leute, dass ihr Garten aufgeräumter wirkt als meine Küche?
Bree? Schatz, du erinnerst dich doch an Chief Carnahan?
Ah.
Darf.
Schön, Sie mal wiederzusehen.
Sie will mit Zane sprechen.
Deswegen? Zane macht keinen Blödsinn. Er ist fast zu brav.
Nur mit 17? Selten sowas. Er hat keinen Ärger. Ich will ihm nur ein paar Fragen stellen zu seiner Freundin.
Cameo?
Mhm.
Nettes Mädchen. Höflich. Lauter Einsen, sagt Zane jedenfalls. Ein bisschen schüchtern vielleicht. Aber? Ihre Familie. Die Hälfte ist tot oder im Gefängnis.
Aber die andere Hälfte nicht.
Ich habe ihre Mutter kennengelernt. Bei einer Schulfeier. Mein Gott, ist die fett. Ich verstehe, dass manche Menschen keine Willenskraft haben. Es ist eine Sucht, wissen Sie? Esssucht. Genau wie bei Drogen oder Alkohol. Na, der Unterschied ist, dass man aufhören kann zu fressen wie ein Schwein.
Mrs. Truly hat meine Frau beleidigt.
Oh, sie war extrem ungehobelt. Ich habe mich vorgestellt, ich bin Zanes Mutter. Und sie hat geantwortet, wollen Sie dafür eine Medaille?
Ist das mit Cameo und Zane was Ernstes?
Nein.
Ich glaube schon.
Hey.
Waren die beiden gestern Abend zusammen?
Nein.
Ich glaube schon.
Psst, Terry.
Warum geht es hier?
Cameo wird vermisst.
Ja.
Was?
Könnten Sie sich vorstellen, dass sie von zu Hause abgehauen ist?
Das wäre das Beste, was sie tun kann. Weglaufen, ganz weit weg. Soll sie dahin gehen, wo der Pfeffer wächst?
Sagen Sie, schimpfen Sie immer so viel? Es ist, als wären Sie süchtig danach. Schimpfsucht. Man kann einfach aufhören.
Das ging ja schnell.
Zane kommt angetrabt. In roten Basketballshorts, dunkelblauem Tanktop und weißen Nike-Sandalen. Keine Piercings, keine sichtbaren Tattoos, keine äußeren Anzeichen von Rebellion.
Schatz!
Mom. Zane, das ist Chief Carnahan.
Hey!
Er nimmt es als gegeben hin, dass die Polizeichefin bei ihm zu Hause auftaucht, um mit ihm zu reden. Entweder ist er tatsächlich ein komplett naiver Junge oder ein Soziopath.
Könnte ich einen Moment allein mit Zane sprechen?
Mhm.
Du hast noch eine kleine Schwester?
Ja, habe ich. Was ist mit der?
Ist die auch so...
angepasst?
Zane ist doch nicht
angepasst. Sie haben total Panik, dass ich eines Tages richtig... Ich meine, groben Mist baue. Nur weil ich es bis jetzt nicht gemacht habe. Ich sollte einfach mal was verbocken, um es hinter mich zu bringen.
Es dauert nur ein paar Minuten.
Komm, Schatz.
Wo warst du gestern Abend?
Mit ein paar Freunden unterwegs. Danach zu Hause.
Du hast eine Freundin. Sie war aber nicht dabei.
Wir wollten uns ja treffen, aber dann hat sie mich versetzt.
Hat sie gesagt, warum?
Sie hatte Ärger oder so. Wir wollten einen Film schauen. Und dann hat sie geschrieben, dass sie mich sofort sehen muss. Sie wollte, dass ich sie am Laurel Dam treffe. Ich fahre also extra den ganzen Weg da raus und dann ist sie nicht da. Ich habe ihr eine Nachricht geschickt und sie hat geschrieben, sie hat Ärger und darf nicht weg. Und dann hat sie nicht mehr auf meine Nachrichten reagiert.
Weißt du noch, wann das war?
8 8.24 Uhr.
Hat sie früher schon mal den Kontakt einfach so abgebrochen?
Cam ist manchmal ziemlich verschlossen. Also am Anfang hat mich das schon genervt. Dann habe ich begriffen, dass sie wegen ihrer Familie so komisch ist.
Komisch?
Sie schämt sich für sie, aber gleichzeitig steht sie voll zu ihnen. Ach, schwer zu erklären. Ich war nur zweimal bei denen. Ich gehe da nicht mehr hin.
Hast du ein Foto von ihr auf deinem Handy?
Ein bildhübsches, dunkelhaariges Mädchen mit leichtem Sonnenbrand. Sommersprossen auf den Wangen wie ihr Bruder Dirk. Hält sich ein orangenes Wassereis an die Lippen, lächelt breit. Ich muss daran denken, wie wir sie gefunden haben. Mir dreht sich der Magen um.
Das habe ich letzte Woche gemacht.
Sie ist sehr hübsch.
Ja, ist sie.
Was meinst du, würde sie von zu Hause abhauen?
Niemals. Sie will unbedingt aufs College, mehr als alles andere auf der Welt. Dazu muss sie die Schule fertig machen.
Wieso ist ihr das so wichtig?
Sie will nicht so enden wie ihre Schwester oder ihr älterer Bruder. Jessie wurde noch während der Highschool schwanger. Shane ist im Gefängnis.
Was ist mit den beiden kleinen Brüdern?
Sie denkt, wenn sie ihnen ein anderes Leben vorlebt, wollen sie vielleicht auch weg. Also richtig weg. Nicht nur mal schnell so verduften.
Was ist mit dir, Zane? Willst du weg?
Ich habe nichts gegen diese Stadt. Aber wahrscheinlich ziehe ich nach dem College von ihr fort. Es gibt hier keine gescheiten Jobs. Ich will gutes Geld verdienen.
Und womit?
Weiß noch nicht. Irgendwas mit Betriebswirtschaft wahrscheinlich. Ich gehe an die Uni Pennsylvania und mache Party. Danach beginnt der Ernst des Lebens. Ich glaube, ich bin ziemlich durchschnittlich.
Und was glaubst du, was Cameo an dir schätzt? Also abgesehen vom Aussehen.
Das mit der Highschool vielleicht. Wir sind nicht zum Abschlussball gegangen.
Oh.
Sie hat mir nie gesagt, warum sie nicht hin wollte, aber es hatte was mit ihrer Familie zu tun. Meine Mama ist ausgerastet. Sie wollte 1 Million Fotos von mir machen, im Smoking und so, bei Facebook posten.
Wir schauen beide hinüber zum Haus, wo uns Zanes Mutter und sein Vater von verschiedenen Fenstern aus beobachten.
Wir haben uns gestritten. Ich habe gesagt, dass ich mir jemand anderes suche. Und Cam hat erwidert, das sei okay für sie. Da habe ich gemerkt, ich bin zu weit gegangen. Ich wollte sie ja nicht so verletzen. Also habe ich damit aufgehört und gesagt, dass wir den blöden Abschlussball einfach sausen lassen. Cam hat gelächelt und gemeint, dass sie mich genau dafür liebt.
Wow. Entschuldige.
Nolan. ID positiv. Cameo Jane Truly 17.
Ich habe seit gestern Abend nichts von Cam gehört. Langsam mache ich mir Sorgen. Wissen Sie, wo sie ist?
Ja, sehen.
Die Erleichterung in seinem Gesicht bricht mir das Herz. Als Kind hatte ich keine Wahl. Ich musste für meine Geschwister und mich aus dem, was da war und was wir uns leisten konnten, Essen zubereiten. Es gab schachtelweise Makaroni, Dosen Thunfisch in Katzenfutterqualität und Weißbrot, das sich in eine klebrige Pampe verwandelte, sobald es mit der Zunge in Berührung kam. Oder schleimige Fleischwurst mit Ketchup und Senf aus den Tütchen, die Mom von ihren Dates mitbrachte. Heute liebe ich richtiges Kochen. Es entspannt mich. Boom, boom, boom. So klopft die Polizei.
Obduktionsbericht.
Das hätte auch bis Montag Zeit gehabt. Oder du hättest ihn mir melden können.
Kochst du? Riecht gut.
Mach's dir bequem.
Es gibt nichts allzu Interessantes. Die Schläge auf den Kopf haben sie getötet. Sie war schon tot, als man sie in Brand gesteckt hat.
Dann ging es dem Mörder um was Persönliches.
Oder er hat versucht, die Leiche loszuwerden, sich dann aber anders besonnen. Oder von einem Komplizen davon abbringen lassen. Jedenfalls 2 Schlagverletzungen, zugefügt mit derselben Waffe, die noch nicht identifiziert ist. Mhm. In den Wunden waren Rostpartikel. Könnten von der Waffe stammen oder dem Ort, wo sie getötet wurde. Oder vom Transport. Keine Anzeichen für sexuelle Gewalt. Blut ist sauber. Kein Alkohol, keine Drogen.
Ich habe mit ihrem Freund gesprochen. Zane Messi. Macht einen netten Eindruck. Ein ganz normaler Junge. Ich glaube, er hat sie geliebt.
Liebe ist der statistisch häufigste Grund, aus dem Jungs ihre Freundinnen töten.
Du machst mich wahnsinnig mit deiner Spiegelbrille. Komm, Terrasse. Nimm Bier mit.
Wie geht's der Gattin? Bis bei den Enkeln in Colorado.
War sie da nicht schon bei unserem letzten Treffen? Vor ungefähr einem Jahr?
Ich glaube, da hat sie die anderen Enkel in Ohio besucht.
Besucht sie dich auch manchmal?
Nicht mehr. Was hältst du von ihrer Mutter?
Nur ein Gesprächsthema. Arbeit. Cameos, Mom?
Ja.
Jeder geht mit Trauer anders um.
Ach, komm mir nicht mit diesem Psycho-Quatsch.
Vielleicht hat Shauna Truly Probleme. Das heißt doch nicht, dass sie etwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun hat. Wie war es in der Gerichtsmedizin?
Drei Generationen Trulys. Die Schwester war ziemlich mitgenommen. Mhm. Miranda Truly ist eine zähe alte Vettel, aber auch sie hat ein paar Tränen vergossen. Die Mutter wirkte nur gelangweilt.
Sie hat dicht gemacht. Sohn im Knast, Tochter mit 18 schwanger geworden. Und jetzt ist die andere Tochter mit 17 tot.
Hallo. Hallo, Chief.
Hier, Singer.
Ah. Ich habe geklopft, aber niemand hat... Oh, tut mir leid. Er wusste nicht, dass Sie einen Gast haben.
Er ist kein Gast.
Guten Abend, Herr Corporal Greeley.
Singer.
Ja, ich bringe Ihren Schuh.
Oh, grandios. Wie neu, danke. Wollen Sie zum Abendessen bleiben?
Ich will nicht stören.
Sie stören nicht.
Tun Sie doch.
Okay. Ja, wir sehen uns im Büro. Ich muss...
Ja.
Was ist los mit ihm? Ist er schwul oder steht er auf dich?
Was würde dich mehr stören? Er ist okay. Sei nicht so ein verdammt reaktionärer Hillbilly.
Der wunde Punkt. Deine Familie ist nur eine Stufe von den Trulys entfernt. Meine übrigens auch.
Komm her.
Ich spüre schlagartig ein hämmerndes Verlangen, von ihm zerflippt zu werden. Zerteilt, zerstoßen, in so kleine Stücke zertrennt, dass man sie nie mehr zusammenbekommt. Geschweige denn wieder ineinander gefügt.
Oh, warte. Brille weg.
Ich zwinge ihn, immer mehr in die Augen zu sehen, wenn er mich mal wieder zu seiner Erlösung benutzt.
Wir haben jede Menge Zeugen befragt, Camus Kolleginnen vom Dairy Queen und ein paar Freundinnen und die meisten aus dieser hässlichen Familie. Niemand weiß, wo Camus nach Feierabend war. Sie hat kurz nach 5 ihrer Schwester Jessie den Wagen übergeben, damit die mit ihrem Baby zu einer Freundin fahren konnte.
Und als Neely Tuck nach der Arbeit zu Hause abgesetzt hat, gegen 6, war Camus schon wieder weg.
Obwohl die Mutter sich die ganze Zeit nicht vom Sofa wegbewegt hat, gibt sie an, nichts von ihrer Tochter mitgekriegt zu haben. Der Säufervater war auf Achse und die Oma 3 Kilometer entfernt in ihrem Haus. Das haben wir an Fakten. Und wir haben Camus Handtasche aus ihrem Zimmer, aber ohne Handy. Das ist verschwunden.
Ein vermisstes Smartphone. Unsere einzige Spur. Das bringt uns bloß bisher nicht weiter. Aber was dann?
Wenn Engel brennen. Hörspiel in 3 Teilen. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Tony O'Dell. Aus dem amerikanischen Englisch von Daisy Dunkel. 1. Teil. Es sprachen Duff Kernahan, Nina Petri. Nolan Greeley, Matthias Leja. Neely Kernahan, Katrin Strebeck. Singer Peer Oskar Musinowski. Blonsky, Andreas Helgi Schmidt. Zane, Dominik Pohl. In weiteren Rollen Paul Bartdorf, Robert Bester, Stefanie Brehme, Paul Fasnacht, Johanna Hanke, Almut Henkel, Cyril Hilfiger, Juliane Lang, Marie Löcker und Alexander M. Schmidt. Besetzung Silvia Böttcher. Ton und Technik Andreas Völzing, Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Konstanze Renner. Musik Andreas Bernhardt. Hörspielbearbeitung und Regie Marc Ginzler. Produktion Südwestrundfunk mit dem Hessischen Rundfunk 2022. Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Ich bin auch gerade mit den Tränen am Kämpfen, dass sie wenigstens hier hinkommen können. Das finde ich sehr schön.
Ich kann mich noch sehr gut an den Sommer 2015 erinnern. Ich hatte damals das Gefühl, dass sich Deutschland entschieden hat, ein anderes, ein besseres Land zu werden.
I'm very happy.
Und dann, naja.
Wir werden sie jagen!
Wir sind das Volk!
Für uns ist völlig klar, dass Adolf Hitler ein Linker war.
10 Jahre später ist Deutschland wirklich ein anderes Land geworden. Aber nicht so, wie ich damals dachte. Wie sind wir hier gelandet? Wie wurde aus Herzlich Willkommen Haut wieder ab? In diesem Podcast rede ich mit Menschen, für die sich alles verändert hat seit dem Sommer 2015. Welche Partei sie wählen, mit wem sie feiern.
Der war ja immerhin Geheimdienstchef, das ist ja wie aus dem Roman.
Wovon sie träumen.
Dass ich als der, der ich bin, mal von jemandem geliebt werde.
Und vor wem sie Angst haben.
Ich habe gesagt, du, vielleicht habe ich bald keinen deutschen Ausweis mehr.
Aber dann bin ich an meine Grenzen gekommen. Und stand plötzlich vor einer ganz anderen Frage. Ist das hier noch mein Land? Ich bin Ali Gutsfeld. Und das ist nicht mehr mein Land. Nicht mehr mein Land findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.